Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Einige oder viele von euch werden mich nicht kennen, weil ich normalerweise nicht hier stehe, sondern in Kiel und dort im Christusforum dienen darf. Ich bin Jochen und schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid oder auch wenn jemand das im Nachhinein über den Livestream nachhört. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich komme eigentlich nicht von hier. Meine Mom geht hier in die Gemeinde. Aber ich bin 2011 auf einer Jugendfreizeit von eurer Gemeinde zum Glauben gekommen. Ja, und deswegen freue ich mich umso mehr, heute mal hier zu sein und euch ein paar Gedanken über das Thema Berufung entdecken mitzugeben. Als ich noch Teenie war und noch nicht an Jesus geglaubt habe, da hatte das mit meinem Leben irgendwie so gar nichts zu tun. Ich habe relativ viel Zeit ins Zocken investiert und habe dann Computer gespielt und habe ja irgendwie Zeit und Kraft in mein persönliches virtuelles Reich investiert. Ja, und obwohl das überhaupt nichts bringt und obwohl das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hatte, aber als ich dann Christ geworden bin, dann hat sich das geändert und Gott hat mir, als ich Gott kennengelernt habe, hat er mir einen ganz neuen Blick darauf gegeben, was es bedeutet, nicht nur für mein persönliches, egal ob das jetzt das virtuelle oder das ja individuelle Reich ist, zu leben, sondern für Gottes Reich, ja, für seine Ewigkeit. Und das hat eine ganz neue Perspektive in meinem Leben gebracht und deswegen ist mir dieses Thema in der Berufung Gottes Leben so wichtig geworden und da möchte ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen darauf angelegt sind, nicht nur für uns selbst, sondern für etwas Größeres zu leben, das Gott uns so geschaffen hat, nämlich mit und für den Schöpfer des Universums, ja, der dich und mich genial gemacht hat. Und ich glaube auch, dass auch wenn du Christ bist, dass es wichtig ist, dass du in diesem Bewusstsein lebst, hey, Gott hat mit meinem Leben etwas vor. Er möchte mich gebrauchen in dieser Welt, weil dieses Bewusstsein ja schließlich das ist, was uns motiviert, nicht nur irgendwie einmal sonntags in die Gemeinde zu kommen und zu konsumieren, sondern wirklich auch sich zu fragen, hey, wie kann ich in meinem Alltag mit und für Gott leben? Wie kann er mich gebrauchen? Und deswegen brauchen wir dieses Bewusstsein, Gott hat etwas mit unserem Leben vor. Er möchte uns gebrauchen in dieser Welt. Berufung, so sagt der Elberfelder Sprachschlüssel, also das Wort, was im Griechischen im Neuen Testament steht, bedeutet so viel wie Ruf, Berufung, Einladung. Vielleicht kennst du das von Richtern, ja, die werden ja, meine ich, oft berufen in ihr Amt, ja, also man wird berufen in ein Amt. Und das meint auch dieses Wort, dass Gott uns einlädt, dass er uns beruft, er ruft uns für etwas. Ja, Gott beruft uns für etwas. Und ich glaube, dass häufig das Problem ist, das in unserem Kopf ist, was kann ich denn schon? Ja, was ist an mir denn schon besonders? Warum sollte Gott mich, ausgerechnet mich, berufen oder mit mir irgendwas Besonderes vorhaben? Was kann ich schon? Oder wir denken, der Zug ist abgefahren. Ja, ich bin vielleicht zu alt. Ja, mein Lebensstil, das ist einfach festgefahren. Da kann sich eh nichts mehr ändern. Wozu sollte Gott mich noch berufen? Ja, was sollte er noch mit mir anfangen? Das Krasse ist aber, dass Gott wirklich jeden Menschen beruft. Ja, er ruft jeden Menschen. Und das ist erstmal eine sehr allgemeine Berufung, ja, weil sie für jeden gilt. Aber sie ist trotzdem für dich persönlich. Egal, ob du Christ bist oder auch noch nicht. Und zuallererst ruft Gott uns in eine Vertrauensbeziehung zu ihm. Das ist so der Kern, wo es in der Bibel drum geht. Ja, in der Bibel geht es nicht um irgendwie, nicht nur um Regeln halten oder sowas. Das ist gar nicht das, worum es Gott geht, sondern Gott hat uns als Menschen geschaffen, damit wir mit ihm Beziehung haben können. Ja, das ist das, worum es Gott geht, was ihn am wichtigsten ist. Dafür hat er uns als Menschen auf eine kreative und wundervolle Art und Weise geschaffen. Und wenn wir in dieser Beziehung zu Gott leben als Menschen, ja, das können wir ganz am Anfang von der Bibel lesen, ja, dann sind wir jetzt noch zu anderen Sachen berufen, also eingeladen, nämlich zuerst Gott anzubeten. Er ist der Schöpfer, er verdient unsere Verehrung, unsere Liebe, aber auch den Nächsten, unseren Mitmenschen zu lieben, so wie uns selbst. Ja, dafür hat Gott uns berufen, genauso heilig zu sein, also Gottes moralischen Maßstab zu entsprechen. Das ist ziemlich krass, weil Gott perfekt ist. Aber er hat uns ja geschaffen nach seinem Ebenbild, ne, kann man in der Bibel am Anfang nachlesen. Und das bedeutet nicht, dass Gott so aussieht wie wir, sondern dass wir charakterlich so sein sollen wie Gott. Dafür hat er uns berufen. Das meint Heiligkeit, ja, so zu sein wie Gott. Wir sind dazu berufen, sinnvolle Arbeit zu tun. Ja, also auch Arbeit ist eigentlich was Gutes. Sie war am Anfang jetzt nicht so anstrengend und mühselig, aber es war schon immer irgendwie ein Teil unserer Berufung. Auch Adam musste oder hat gearbeitet, durfte, sollte arbeiten, wie auch immer. Und Gott hat uns berufen, eigentlich in Ewigkeit mit ihm zu leben. Das Problem ist nur, dass wir Menschen uns sehr früh dazu entschieden haben, uns von Gott zu entfernen. Ja, dass wir uns abgewandt haben von dieser Vertrauensbeziehung und gesagt haben, wir wollen ohne Gott leben. Wir wollen unser eigener Gott sein. Wir wollen selber über unser Leben bestimmen. Und wenn die Bibel von Sünde spricht, ja, dann geht's da nicht um, ich habe einen Schokokuchen zu viel gegessen, sondern bei Sünde geht es um Zielverfehlung. Das steckt hinter dem Wort. Und wenn ich an der Berufung Gottes, nämlich zuallererst in dieser Frau- und Vertrauensbeziehung, wenn ich an der Berufung Gottes bewusst vorbeilebe, dann ist das ja eine bewusste Verfehlung von Gottes Ziel mit meinem Leben. Das ist der Inbegriff von Sünde. Ja, wenn wir bewusst an Gottes Berufung, an Gottes allgemeiner Berufung für unser Leben vorbeileben. Und da kann sich keiner von freisprechen. Ja? Niemand von uns kommt irgendwie als Christ und als Mensch auf die Welt, so wie Gott ihn haben will. Jeder von uns hat in seinem Leben Momente, wo wir uns eben von Gott bewusst entfernen. Und weil das zur Folge hat, dass wir auch in allen anderen Bereichen versagen, ja, und nicht das tun, was Gott von uns möchte, ja, deswegen muss Gott eines Tages über jeden von uns ein Urteil sprechen, ja, weil wir dadurch, dass wir uns von Gott abwenden, nicht nur die Beziehung zu ihm zerstören, sondern auch Beziehung zu Menschen, andere verletzen und Schaden in dieser Welt hinterlassen, ja, das sehen wir jeden Tag in den Medien. Und deswegen, ja, weil das der Zustand von uns Menschen ist, der Zustand unserer Welt, hat Gott vor 2000 Jahren eine neue, allgemeine Berufung an jeden Menschen ausgesprochen. Und zwar lädt er jetzt jeden Menschen ein, umzukehren, ja. Er lädt jeden Menschen ein, dich und mich zurückzukommen zu einer Beziehung mit ihm. Und zwar durch Jesus. Jesus ist als Mensch auf die Erde gekommen. Er ist Gottes Sohn, aber er ist Mensch geworden und hat sich für uns töten lassen. Er ist am Kreuz gestorben, nachdem er das Leben gelebt hat, in der perfekten Beziehung zu seinem Vater, was du und ich nicht leben konnten. Er hat sich für uns hingegeben aus Liebe. Ja, und jetzt ruft Gott uns dazu ein, umzukehren. Ich finde es so krass, das ist die Einladung, die Jesus mal ausspricht in Matthäus 11, wo er sagt, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das ist die Einladung, die Jesus jedem Menschen ausspricht, aber auch dir persönlich. Ja, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Durch das Vertrauen auf Jesus, auf das, was er am Kreuz getan hat, wenn wir ihm unsere Lasten bringen, dann bekommen wir eine neue Vertrauensbeziehung zu Gott. Ich möchte an dieser Stelle echt nochmal jeden einladen, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, der Jesus noch nicht sein Leben anvertraut hat, das wirklich zu tun. Und ja, es bedeutet eben auch, dass du dein Leben Gott abgibst, aber der Lohn wiegt es um ein Vielfaches auf. Ja. Gott lädt dich ein, an Jesus zu glauben und zu ihm umzukehren. Und wenn wir über persönliche Berufung nachdenken, dann ist es wichtig, uns im Blick zu behalten, es gibt diese allgemeine Berufung, die jedem gilt, ja. Und ich muss zuerst darüber nachdenken und dann kann ich mich fragen, was möchte Gott mit meinem persönlichen, individuellen Leben? Und das Spannende ist, dass viele Fragen, die wir uns stellen, ja, mit so einer allgemeinen Berufung, dass wir die schon viel besser beantworten können. Ja, vielleicht sind es so Fragen wie, gerade wenn du noch ein bisschen jünger bist, was soll ich arbeiten, was soll ich werden, wen soll ich heiraten? Ja, und das sind alles Fragen, da finden wir in der Bibel zu dieser allgemeinen Berufung schon ganz viele Wahrheiten. Ja? Wenn du überlegst, soll ich jetzt Bankräuber werden, da musst du dich nicht fragen, was hat Gott mit meinem Leben ganz persönlich vor, sondern da musst du einfach in die Bibel gucken und merken, nee, das ist irgendwie nicht so der Sinn der Sache. Da muss ich nicht auf die persönliche Berufung und auf die spezielle Berufung Gottes für mein Leben warten. Einfach nur als Beispiel, ja, in der Bibel finden wir ganz viele Anhaltspunkte, wozu hat Gott mich in meinem Leben berufen. Aber wir finden auch nicht alle Antworten. Wenn du Christ wirst, dann kommen noch andere allgemeine Berufungen dazu. Das gilt für jeden Christen. Ja? Du wirst Teil einer geistlichen Familie. Deswegen sitzen wir hier am Sonntag, ja, weil wir neue Brüder und Schwestern bekommen haben. Wir sind Teil einer neuen Familie und deswegen sind wir dazu berufen, auch Teil einer Ortsgemeinde zu sein. Ja, wir sind zur Freiheit berufen, also dass wir nicht mehr tun müssen, was wir nicht tun wollen. Ja, wenn wir Gott gehorchen, hat er uns zur Freiheit berufen, frei von schlechten Gewohnheiten, frei von Sünde. Das ist ein Prozess, ganz klar, ja, aber wir dürfen in dieser Freiheit immer mehr leben. Wir sind dazu berufen, anderen von Jesus weiterzusagen. Ja, auch das ist irgendwie ein Teil von, das ist was für jeden Christen. Ja, also jeder ist dazu berufen, ein Licht zu sein in seinem Umfeld. Und auch zum Beispiel, dass wir unsere Sorgen abgeben. Auch das sagt Gott ganz explizit in der Bibel. Alle Sorgen werft auf mich, Petrusbrief, denn er ist besorgt für uns. Also auch das ist eine Berufung, die jedem Christen gilt. Das ist eine Einladung, die Gott dir ausspricht. Wie sich diese einzelnen Bereiche, also es sind noch viel, viel mehr, wie sich diese einzelnen Bereiche in deinem Leben jetzt auswirken, da ist die Frage der speziellen Berufung, die Gott für dein Leben hat. Und wir wollen uns heute am Beispiel von Nehemia, einem Menschen aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, anschauen, wie wir diese spezielle Berufung von Gott in unserem Leben entdecken können. Ja? Und das Coole an Nehemia ist, der hat so 445 vor Christus gelebt. Der lebte in Persien im Reich von Artaxerxes. Und war dort Mundschenk. Ich erkläre gleich, was es ist. Das Coole an Nehemia ist, dass er eine richtig besondere Berufung von Gott bekommt. Wo wir jetzt sagen würden, boah, ja, wenn Gott uns so eine Berufung geben würde, das wäre ja außergewöhnlich, übernatürlich. Das Spannende ist, dass Nehemia keinen Brief vom Himmel bekommt, wo Gott ihm sagt, das ist deine Berufung, Attacke. Sondern Nehemia entdeckt seine Berufung. Und ich glaube, dass das total hilfreich ist für uns, wie wir das auch in unserem Leben tun können. Nehemia war Mundschenk vom König und Mundschenk, seht ihr schon, das hat was mit Wein zu tun. Der Mundschenk war dafür verantwortlich, dass der König genug Getränke hat. Ja, das war seine Arbeit, aber nicht nur das, sondern Nehemia war auch der Vorkoster sozusagen, also der dafür verantwortlich war, dass dem König kein Gift in den Wein getan wird. Ja, das heißt, der König hat Nehemia vertraut. Also es war eine ganz wichtige Arbeit, die Nehemia hier getan hat. Und man könnte jetzt ja meinen, Nehemia hat einen netten Job, hat eine nette Karriere und das macht er sein Leben lang. Ja, er ist Günstling des Königs, was kann es Cooleres geben? Alles geschafft. Aber Gott beruft ihn zu etwas Größerem. Und wir wollen uns jetzt drei Faktoren angucken, wie er diese Berufung für sich entdeckt hat. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne mit aufschlagen in Nehemia Kapitel 1, aber die Verse stehen auch vorne an der Wand. Wir beginnen mit dem ersten Faktor und ich lese mal aus Kapitel 1 ab Vers 1. Dies sind die Erlebnisse Nehemias des Sohnes Hachaljas. Im ersten Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Das ist in Persien. Das Spannende ist, eigentlich ist Nehemia Israelit. Also eigentlich wohnt er in Israel, aber er ist gerade in Persien am Königshof. Warum? Das hören wir gleich. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antwortet mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott meines Himmels. Nehemia sitzt in Persien und es kommen Leute aus Jerusalem, also aus der Hauptstadt vom Reich Israel. Und das sind Verwandte von ihm und die erzählen ihm, wie es den Menschen dort geht. Und dass es den Menschen in Jerusalem, seinen Landsleuten, richtig schlecht geht. Ja, sie leben in Not und Bedrängnis, unter anderem, weil die Stadtmauer eben dafür da war, sie zu schützen vor den Völkern, vor den feindlichen Völkern um sie herum. Ja, es ging den wenigen Menschen, die dort wohnten, richtig schlecht. Und dieser erste Faktor, das erste, das, was womit das Buch beginnt, ist eine große Not. Ja, eine große Not, die Nehemia hier bemerkt. Und jetzt klingt das ja erstmal nach einer ziemlich menschlichen Not. Ja, den Menschen geht's halt schlecht und die Stadt ist kaputt. Aber das hat eine geistliche Komponente. Denn die Menschen aus Juda, die haben eigentlich in dieser Beziehung zu Gott gelebt. Ja, auf eine besondere Art und Weise. Sie waren Gottes auserwähltes Volk. Aber sie haben an Gottes Berufung für ihr Leben vorbeigelebt. Ja, sie haben sich bewusst von Gott abgewandt und haben gesagt, wir wollen jetzt ohne dich leben. Wir wollen andere Götter anbeten. Ja, Geld, Macht, Sex und solche Sachen. Und wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Und die Folge war, dass Gott zugelassen hat, dass ein fremdes Volk die Israeliten ins Exil führt und die Stadt zerstört. Deswegen ist Nehemia auch in Persien. Ja, er ist eigentlich im Exil. Das heißt, die Ursache dieser menschlichen Not ist in diesem Fall jetzt, dass sie wirklich an dieser geistlichen Berufung für ihr Leben vorbeigelebt haben. Und die Folge ist, dass Nehemia eben diesen Wunsch aufs Herz bekommt, diese Not zu lindern. Ja, er möchte die Mauer wieder aufbauen. Das ist sozusagen der große Inhalt des Buches. Allerdings ist die Mauer nach 4 Kapiteln fertig und die restlichen 9 Kapitel geht es darum, die Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Ja, da geht es gar nicht mehr um diese menschliche Not, sondern da geht es um die geistliche Not. Das nimmt einen viel größeren Raum ein. Ja, die unsichtbare Not der Menschen in unserem Umfeld ist oft größer als die sichtbare Not. Und das ist so die erste Frage. Ja. Wo siehst du in deinem Umfeld einen Mangel, wo du merkst, das kann eigentlich nicht so weitergehen? Ja, da ist eine Not in meinem Umfeld. Menschen geht es schlecht aus irgendwelchen Gründen. Entweder aus ganz menschlichen Gründen, dass sie irgendwas brauchen, Hilfe, Ressourcen, irgendwas. Oder da ist eine geistliche Not, ja, dass Menschen Jesus nicht kennen oder dass sie in ihrer Beziehung zu Gott nicht weiter wachsen. Irgendeine Not, irgendein Mangel, wo du sagst, das kann nicht so bleiben. Das ist die erste Frage für unsere Berufung. Das reicht aber nicht. Und das ist ganz wichtig. Jesus Christus zum Beispiel, als er auf der Welt war, ja, da hat er 3 Jahre lang öffentlich gepredigt und alle wollten was von ihm. Und er hätte sein ganzes Leben, die ganze Zeit damit zubringen können, Leute zu heilen. Aber darum ging es ihm gar nicht. Er hat Menschen geheilt. Er hat auch mal richtig viele Menschen geheilt. Aber er ist auch einfach mal weggegangen. Und hat gesagt, nein, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Weil das große Ziel war die geistliche Heilung. Er ist ans Kreuz gegangen, damit Menschen wieder Beziehung mit Gott haben konnten. Ja? Jesus hat sich nicht von der Not treiben lassen, sondern er hat in seiner Berufung gelebt. Und deswegen brauchen wir einen zweiten Faktor. Der zweite Faktor ist eine Leidenschaft, die Gott dir aufs Herz legt. Nehemia schreibt dann weiter in dem Buch, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels und sprach. Und dann kommen ein paar Verse, was er betet und dann sagt er in Vers 8, denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Das ist das, was wir gerade schon gehört haben. Ne? Wenn ihr euch von mir abwendet, sagt Gott zu seinem Volk, zu Israel jetzt in diesem Fall, dann kann es passieren, dass eben fremde Völker euch verschleppen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Also Gott gibt diesen Ausblick, dass geistliche Heilung, dass diese Wiederherstellung der Beziehung zu Gott möglich ist. Und Nehemia erinnert sich daran und es nimmt ihn total mit. Also diese Not, die er sieht, die lässt ihn nicht kalt, sondern Gott legt ihm aufs Herz, da muss was passieren. Diese Verheißung, die Gott gegeben hat, die muss eintreten. Das ist die Leidenschaft, die Nehemia von dort an antreibt. Ja. Es reicht nicht, dass ein Mangel da ist, er muss auch einen Einfluss auf unser Herz haben. Und es bedeutet nicht, dass wir nicht auch mal Dinge tun müssen, die wichtig sind, auch wenn das jetzt nicht unsere Leidenschaft ist. Ja, ich kann nicht sagen, nö, ich stelle keine Stühle, weil es ja nicht meine Berufung. Ja, ich habe eine Redebegabung, Stühle stellen ist nicht meine Aufgabe. Es gibt manchmal Sachen, die müssen wir tun, auch für Gott, auch wenn das jetzt nicht unsere erste Leidenschaft ist. Ja, auch wenn du jetzt nicht so der Typ bist, dem es leicht fällt, mit Menschen zu reden. Ja, auch du bist dazu berufen, in irgendeiner Art und Weise ein Zeugnis zu sein für andere Menschen und auch Geschwistern zu dienen. Ja, also manchmal müssen wir auch Dinge tun oder Dinge sagen, auch wenn das jetzt nicht unsere Leidenschaft ist. Aber wenn wir auf Dauer für Gottes Reich arbeiten und leben wollen, ohne dass wir das tun, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, ja, dann kommen wir im schlimmsten Fall in so einen geistlichen Burnout, ja, und dann leben wir vielleicht an der Berufung für Gott, für unser Leben, an der Berufung Gottes für unser Leben vorbei. Nehemia bekommt eine Leidenschaft aufs Herz, für sein Volk einzustehen. Und Paulus bringt das mal richtig gut auf den Punkt im Kolosserbrief im ersten Kapitel, und er sagt, es gibt eine Sache, für die kämpfe ich, ja, dafür investiere ich mich, das ist meine Leidenschaft. Und er sagt dann, ja, dass er alle Menschen in Christus vollkommen vor Gott darstellen möchte. Er wünscht sich, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und dass die Menschen, die an Jesus glauben, im Glauben wachsen und Jesus ähnlicher werden. Das ist sein Ziel. Ja, das ist seine Leidenschaft. Und die große Frage, die, wenn wir das übertragen wollen auf unser Leben, ist eben, wie hat Gott uns dieses Anliegen, dass Menschen zum Glauben kommen und im Glauben wachsen, aufs Herz gelegt? Was ist deine Menschengruppe, die dir wichtig ist? Ja, welche Menschen hat Gott dir aufs Herz gelegt? Welche Themen sind vielleicht die, die dich interessieren, wo du sagst, da möchte ich mit Menschen drüber reden? Was sind die Dinge, wo du eine Leidenschaft hast, was getan werden muss, was umgesetzt werden kann? Wie vielleicht Menschen erreicht werden können? Auf welche Art und Weise hat Gott dir dieses Anliegen, für Gottes Reich zu leben, aufs Herz gelegt? Was ist deine Leidenschaft für Gott? Ich glaube, dass wir diese Leidenschaft auch immer wieder anfachen müssen, uns das neu fragen müssen, leben wir auch irgendwie in dieser Leidenschaft oder leben wir gerade da komplett dran vorbei? Ist da unser Herz einfach kalt geworden und hart geworden? Nachdem Nehemia das betet, und jetzt kommen wir gleich zum dritten Faktor, passiert 5 Monate lang erstmal nichts. Gar nichts. Nehemia betet, er fastet, er ringt vor Gott und es passiert nichts. Ja? 5 Monate lang passiert gar nichts. Das ist übrigens länger, als am Ende die Mauer gebaut wird. Also Nehemia tut länger nichts, als dass er die Mauer baut. Und manchmal ist es so. Ja, manchmal ist es in unserem Leben, dass wir merken, da hat Gott mir was aufs Herz gelegt, aber es fehlt etwas. Ja, es fehlt noch ein dritter Faktor und den wollen wir jetzt entdecken. Und wir wohnen in der Nähe von Kiel in einem Vorort, der ist ungefähr so groß wie Rothenburg. Und wir haben in diesem Vorort, wir sind in Kiel in der Gemeinde, wir haben aber in diesem Vorort gesehen, da ist ein Mangel, da ist eine Not. Ja, da sind 16.000 Menschen und es gibt eine kleine freie Gemeinde. Ja, 16.000 Menschen, von denen die meisten Jesus nicht kennen. Und es geht eigentlich nicht klar. Ja, das ist offensichtlich eine Not. Menschen könnten Jesus kennenlernen, aber ja, da fehlt was. Ja, da fehlen Menschen, die von Jesus weitersagen. Und befreundetes Ehepaar, was auch in dem Vorort wohnt, wir haben angefangen dafür zu beten und besonders das befreundete Ehepaar, das hat so eine Leidenschaft dafür bekommen. Also Gott hat ihnen das wirklich aufs Herz gelegt, dass diese 16.000 Menschen Jesus kennenlernen. Und wir haben angefangen zu beten und wir beten immer noch, ja, mehr oder weniger. Aber so richtig passiert ist noch nichts. Und was fehlt, weil wir in der Gemeinde in Kiel, weil Gott uns dahingestellt hat, ist Gottes Go und Gottes Ausrüstung für dieses neue Arbeitsfeld. Und wir lesen dann im zweiten Kapitel, ja, also 5 Monate später, dass Nehemia zum König kommt. Er geht zu seiner Arbeit, vielleicht war es ein typischer Montag und er ist immer noch richtig traurig darüber und der König merkt das. Und Nehemia kriegt erstmal einen richtigen Schock, ja. Weil vor dem persischen König traurig zu sein, konnte einem auch schon mal den Kopf kosten. So, ja, da ist doch Freude und da geht's doch allen gut und so. Und deswegen kriegt er erstmal einen Schreck, weil der König ihn fragt, was ist mit dir? Und dann, als es darauf ankommt, fasst Nehemia sich ein Herz und er teilt dem König seine Leidenschaft mit. Ja, er spricht so ein Stoßgebet und er sagt, Gott, gib mir Gelingen, und dann spricht er zum König, das ist meine Leidenschaft, ich möchte Jerusalem wieder aufbauen. Und er sagt, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Mit dem Strom ist der Euphrat gemeint, den musste er überqueren. Auch ein Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann. Und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand Gottes mit mir war. Das ist das, was gefehlt hat, ja. Gott hat ihm die Not gezeigt, hat ihm die Leidenschaft aufs Herz gelegt, und jetzt, wo es drauf ankommt, geht er mutig diesen Schritt und sagt, ich spreche das jetzt an und ich bitte dem König, dass er mir die Ausrüstung zur Verfügung stellt, um in dieser Berufung zu starten, ja. Und der König gibt ihm, weil Gott es so geführt hat, gibt ihm Holz, Balken, ja, und gibt ihm Steine, damit er die Stadtmauer bauen kann. Aber vor allen Dingen gibt er ihm auch Urlaub, ja. Er gibt ihm Urlaub, damit er die Zeit hat, auch in das Volk Gottes zu investieren, ja, auch in die Beziehung des Volkes zu Gott zu investieren. Denn das, wie wir gehört haben, ist der größte Teil, der wichtigste Teil, den Nehemia in diesem Buch erfüllt. Und das Spannende ist, dass Gott ihn durch diese Zeit beim König ja auch ein Stück weit erfahren lässt, wie es ist zu leiten. Ja, also Gott rüstet ihn durch seine Arbeit dafür aus, in dieser Berufung zu leben. Er bereitet ihn vor, ja, er arbeitet an seinem Charakter, er lernt sich jemandem unterzuordnen, dem König nämlich, und lernt dann später zu leiten. Und auch wir können in dieser Ausrüstung Gottes leben. Und diese Ausrüstung, die Gott uns gibt, ich glaube, die ist auch total wichtig, um zu entdecken, hey, was möchte Gott, dass ich tue? Und was möchte er vielleicht, dass ich nicht so stark tue? Ja? Und die Ausrüstung, die Gott dir mitgibt, das können Ressourcen sein. Ja? Also das, was du an Zeit, an Geld, an Materiellem, an Kraft mitbekommen hast, die du eben investieren kannst für andere, für Gott. Das sind aber genauso die Talente, ja, das, was du irgendwie von Natur aus gut kannst, ja, vielleicht kannst du gut Vokabeln lernen oder sowas, oder halt Musik, ja, und genauso die Fähigkeiten, also das, was du in deinem Leben gelernt hast, ein Instrument spielen, ja, das, was du auf deiner Arbeit gelernt hast, wie Nehemia zu leiten, ja, diese Dinge, die hat Gott dir mitgegeben und du kannst sie einsetzen, um ihn zu ehren. Und der vielleicht wichtigste Teil für den Dienst im Reich Gottes, die geistliche Begabung, die Gott dir und mir mitgegeben hat. Und in der Bibel hat die geistliche Begabung einen Hauptzweck, nämlich, dass die Gemeinde Gottes wächst. Ja? Meine Fähigkeiten kann ich auch für mich selber einsetzen. Meine Begabungen, die sind aber vor allem dafür da, dass ich anderen diene. Und Petrus sagt dann relativ viel darüber. Ja, und das kann uns auch so ein bisschen zeigen, in welche Richtung deine Berufung gehen kann. Ja, er sagt dann, so wie jeder eine Begabung von Gott bekommen hat, in 1. Petrus 4, so dient er miteinander. Und er teilt es dann auf in Redebegabung. Ja, also Dinge, die du anderen weitersagst, wo du vor Menschen oder mit Menschen sprichst und sie dadurch Jesus kennenlernen, ermutigt werden, wachsen können im Glauben. Und auch in Dienstgaben, ja, also das, was wir praktisch tun, wie wir anderen dienen und wie wir ihnen helfen und sie dadurch eben ermutigen und es möglich machen, dass Gottes Gemeinde wächst. Und diese Begabung, die kannst du entdecken durch einen Gabentest, die kannst du aber vor allen Dingen am besten entdecken, wenn du loslegst, ja, und wenn du anfängst, irgendwie in Gottes Reich, in Gemeinde mitzuarbeiten und zu gucken, hey, was liegt mir, was liegt mir nicht so, ja, wir entdecken unsere Begabung nicht auf dem Sofa. Das ist leider so, auch wenn es vielleicht so einen anstrengenden ersten Schritt braucht, aber am Ende ist es richtig cool. Und meine Frau und ich, wir genießen das total, in Gemeinde unsere Begabung zu entdecken und ausleben zu können. Es ist voll das Privileg, dadurch Gott zu dienen. Ja, und es ist auch wichtig, dass wir da drin leben, dass wir es mit der Begabung tun, die Gott gegeben hat, denn Du kannst nur in der Berufung Gottes leben, wenn du aus den Möglichkeiten Gottes lebst. Ja, du kannst nur aus der Berufung Gottes leben, wenn du aus den Möglichkeiten Gottes lebst. Ohne die Ausrüstung, ohne die Kraft, die Gott dir gibt, ohne die Abhängigkeit von Jesus, wirst du irgendwann geistlich ausbrennen. Und das ist eine große Gefahr. Und deswegen müssen wir uns fokussieren und gucken, hey, wo möchte Gott mich haben? Und wo muss ich Dinge vielleicht auch in der zweiten Reihe priorisieren? Ich fasse nochmal zusammen. Ja, dort, wo die Not, die du siehst, die Leidenschaft, die Gott dir aufs Herz legt und die Ausrüstung, die Gott dir gibt, zusammenkommen und Gottes Führung sie zusammenbindet, dort kannst du anfangen, nach deiner speziellen Berufung im Reich Gottes zu suchen. Ja, mit Christus im Mittelpunkt und für den Dienst an seiner Gemeinde. Drei Fragen habe ich euch mitgebracht nochmal. Einfach, um drüber nachzudenken, was ist vielleicht mein nächster Schritt, wenn du deine Berufung gerade noch suchst? Ja, erste Frage, wo siehst du Not im Reich Gottes, der du durch dein Gebet, so wie in Nehemia, oder deine Tat begegnen kannst? Zweite Frage, wo entdeckst du deine Leidenschaft im Reich Gottes? Was ist das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat? Welche Interessen, welche Menschengruppen, was ist dir wichtig? Und drittens, welche Ausrüstung stellt Gott dir zur Verfügung? Ich glaube, diese drei Fragen, die können dir helfen, da ein bisschen weiterzugehen und die Berufung zu entdecken. Letztendlich, und ich bin am Ende, ist das, was den Unterschied gemacht hat, was entscheidend war, dafür, dass das gelingt, ja, und dass Jahrhunderte später Jesus in ein wiederhergestelltes Jerusalem kommen konnte und die gute Nachricht weitersagen konnte, dass Gott eine neue Welt schafft und dass jeder, der an Jesus glaubt, gerettet wird. Die Bedingung dafür, dass Nehemia hier den Grundstein gelegt hat, ist aber nicht die Not, die Leidenschaft und die Ausrüstung, sondern das, was wirklich matchentscheidend war, ist die Antwort Nehemias auf Gottes Ruf, ja. Und das ist die große Frage. Wenn Gott dich ruft für ein Leben mit ihm und auch für ein Leben für ihn, was wirst du sagen, ja? Denkst du, ich habe ja einen nice Job, ja? Ich habe ein gutes Leben und es ist eigentlich ganz bequem. Gehst du los wie Nehemia ins Ungewisse, lässt dich von Gott leiten oder bleibst du da, wo du bist? Ja, und dann wirst du vielleicht ein nettes Leben haben, aber ein Stück weit wirst du in der Berufung in deinem Leben vorbeileben. Und das ist die Frage, wie wirst du dich entscheiden, wenn Gott dich ruft? Und ich möchte gern beten für euch als Gemeinde und für jeden Einzelnen. Steht doch gern dazu auf, wenn ihr könnt. Und wenn ihr das auch auf dem Herzen habt, was ich dann bete, dann sagt doch laut Amen. Vater im Himmel, danke, dass du uns geschaffen hast. Danke, Vater, dass du uns rufst in eine Beziehung mit dir und dass du jeden, der dich schon kennt, gerufen hast und dass du uns einfach aufs Herz gelegt hast, ja zu dir zu sagen und dir zu folgen. Und Vater, ja, ich bitte dich für die Gemeinde hier, dass du vielen Menschen aufs Herz legst, wo sie in deinem Reich leben sollen. Herr, dass du die Gemeinde wirklich segnest und sie gebrauchst als Licht für ihre Stadt. Herr, dass du Menschen im Umfeld zum Glauben führst, dass sie dich kennenlernen, dass sie hier im Glauben wachsen können. Ja, und wir bitten dich auch nochmal für die Gemeindeleitung, dass sie eine gute Klausur haben kann und dass du auch ihnen aufs Herz legst, ja, was die Berufung dieser Gemeinde in der Stadt ist. Danke, Herr, dass du uns berufst und dass du uns gebrauchen möchtest. Amen.